einer neuen Folge von Literaturnaht, inzwischen die 48. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Andreas Eschbach. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es wohl eher nicht nötig ist, dass er sich in aller Ausführlichkeit vorstellt. Ich werde aber natürlich trotzdem in die Shownotes Links setzen zu seiner Webseite, auch für die AutorInnen, die vielleicht zuhören. Da sind unglaublich schöne Tipps drin. Mir wurde auch vorab gesagt, ich soll mich unbedingt bedanken dafür, weil die schon sehr viel nachgeschlagen und beherzigt worden sind von einigen, die sich sehr freuen, wenn sie dort nachschlagen können. Natürlich auch zu dem Roman, über den wir sprechen, Die Abschaffung des Todes. Und das wäre vielleicht auch schön, wenn Sie den Roman nochmal aus Ihrer Sicht vorstellen. Denn auch wenn ich mir sicher bin, dass die Zielgruppe Sie selbstverständlich kennt, noch nicht alle werden den Roman gelesen haben. Der ist ja im Oktober erst erschienen.
Ja, es geht darum, dass also im Silicon Valley sich eine Firma gegründet hat namens Yuvatar, die namhafte Gründer hat, eine Biochemikerin, Genetikerin, einen Nanotechnologie-Experten und einen Risikoinvestor, der dafür bekannt ist, nur in erfolgreiche Startups zu investieren. Und man weiß gar nicht, was die vorhaben, und die sagen es auch nicht. Aber ein Journalist, der Erzähler der Geschichte ist, wird dann von einer Milliardärin, die eingeladen ist, zu einem Investorentreffen dorthin geschickt, weil sie wissen will, was er davon hält. Sie selber traut sich nicht hin, weil sie zu viel Hoffnungen da reinsetzt, dass die für ihre Querschnittslähmung vielleicht heilen könnten. Und dabei stellt sich raus, was die vorhaben, ist, den Upload des Gehirns technisch machbar zu machen. Also diese relativ alte Vorstellung, man könnte das Gehirn einfach 1:1 kopieren und in einen Computer hochladen, eben technisch wirklich durchzuführen und auf die Art und Weise den Tod abzuschaffen, weil dann ein Computer kann man ersetzen und dann hat man das Problem nicht mehr, dass das Hirn altert und der Körper drumherum. Soweit klingt das alles zwar sehr nach Science Fiction, aber doch irgendwie überzeugend. Bloß bei seinen Recherchen stellt er dann fest, dass es einen französischen Schriftsteller gibt, einen Autor von, ja, sagen wir mal so, Kriminal-Science-Fiction-Romanen, der wohl eine Kurzgeschichte zu diesem Thema geschrieben hat. Und diese Yuvatar-Leute haben ihm diese Kurzgeschichte abgekauft und wollen die verschwinden lassen. Und der Autor selber ist auch verschwunden. Und das erregt also seine Neugier. Und er will wissen, was dieser Mann für eine Kurzgeschichte geschrieben hat, dass diese Yuvatar-Leute das so gefährlich finden, und macht sich auf die Suche nach ihm. Und alles Weitere erfährt man dann im Buch.
Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Beim ersten Mal wusste ich auch noch gar nicht, worum es geht, abgesehen mal von dem Thema, das der Titel nahelegt. Aber es hätte ja auch etwas anderes sein können, zum Beispiel das, was die Milliardärin Anahit hofft, dass vielleicht das Altern aufgehalten wird oder sogar ihre Querschnittslähmung geheilt werden könnte. Das hätte es ja zu dem Zeitpunkt auch noch sein können, und dann stellt sich eben heraus, nein, es ist die Unabhängigkeit vom Körper. Dann habe ich es ein zweites Mal gelesen, einfach weil ich dahinter kommen wollte, wie machen Sie das denn eigentlich, dass ich die ganze Zeit daran interessiert bin, wie es weitergeht. Denn ich habe ja durchaus schon mal den einen oder anderen Roman zu diesem Thema gelesen, wie wahrscheinlich die meisten Science-Fiction-Fans.
Ja, ist ja ein altes Thema, ja, klar.
Ja. Ja, genau. Aber wie ein richtig guter Science-Fiction-Roman hat ja nicht nur ein Science-Fiction-Thema, sondern auch sozusagen ein darunter verstecktes Thema. Und das fand ich hier sehr schön. Denn James Windower, das ist ja der Protagonist, der diese Zeitung führt. Übrigens hatte ich richtig Lust, bei dieser Zeitung zu arbeiten. Für die Leute, die die noch nicht kennen, vielleicht wollen Sie noch ein paar Worte zu dieser Zeitung sagen.
Ja, also das ist so die Einstiegsgeschichte, die also James Windower erzählt, ist, dass er also der Herausgeber ist der Windower View, einer der, wie er sie nennt, die teuerste und unbekannteste Tageszeitung der Welt. Sie hat nämlich nur 49 Abonnenten, die aber jedes Jahr 1 Million Euro bezahlen dafür, dass sie eben täglich diese Nachrichten auf ihre Tablets geschickt bekommen. Das Ziel dieser Zeitung ist, die Welt korrekt abzubilden, also ohne jegliche Manipulation und um sozusagen der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Ein Thema, das Journalisten bei Interviews wahnsinnig triggert, übrigens.
Das ist auch schön, weil ich finde ich habe auch schon mal ein paar andere Romane von Ihnen gelesen und ich finde dieser Ich-Erzähler, das ist ja auch noch ein Ich-Erzähler, das heißt, Sie können so richtig schön nah an ihn ranzoomen.
Ja, genau.
Und er hat so schöne Macken, diese Wahrheitsliebe, dieses hier, er hält ja richtig lange an den Dingen fest und muss das erst doppelt und dreifach prüfen, bevor er es einmal laut sagt. Also sozusagen das absolute Gegenteil von Fake News und Leuten, die einfach irgendwas teilen, ohne vorher zu prüfen, was steckt dahinter. Also es ist ein richtig schönes Gegengift gegen diese Leute.
Ja, wenn es die Zeitung gäbe, würde ich es ja auch gerne abonnieren, das stimmt schon.
Ich hatte auch Lust, dort zu arbeiten, weil ich diesen Zusammenhalt in der Redaktion sehr schön fand. Die sitzen ja in Amsterdam und es wird auch schön beschrieben, so ein typisches, glaube zwei zusammengelegte Häuser sogar, weil die ja alle so schmal sind. Und die richtigen Nerds sitzen dann unterm Dach.
Ja.
Die kriegen auch alle immer so schöne On-the-Fly-Beschreibungen, wenn sie dann auftauchen. Ich habe mir ein paar davon rausgeschrieben. Das ist unglaublich schön, dieses Beispiel von wegen eine Figur nicht vollkommen von oben bis unten zu beschreiben, sondern sich drei besonders hervorstechende Eigenschaften herauszusuchen und die dann zu nennen. Den Rest füllen die Lesenden dann schon von selbst. Da gab es schöne Beispiele und ich habe mal gezählt, wahrscheinlich habe ich mich verzählt, aber es gibt mindestens 54 benannte Charaktere in dem Roman und die kriegen alle so eine Beschreibung ab.
Ja. Ich habe es ja nicht gezählt, aber es sind viele, ja.
Stimmt. Es sind viele, nicht alle arbeiten bei dieser Zeitung, aber viele. Und dann gibt es ja auch noch welche, die so ein bisschen damit assoziiert sind, aber eigentlich was anderes machen und ehemalige Arbeitgeber. Und dieser James Weindorfer, der hat abgesehen mal von seiner Wahrheitsliebe ja noch ein anderes Problem. Ein sehr schönes Problem, mit dem ich mich gut identifizieren konnte. Der fürchtet sich vor dem Altern und vor dem Tod.
Mhm.
Zumindest anfänglich. Und der ist 39, glaube ich.
Ja, ja.
Und fängt so langsam an, so die erste Idee über seine eigene Sterblichkeit zu bekommen. Und da kommt natürlich dann dieses Abenteuer gerade recht.
Ja, deswegen fasziniert ihn diese Idee auch sehr. Und er stellt sich dann diese Frage, diese ist also eine Standardtechnik, die benutzen, bevor sie irgendwas schreiben oder ermitteln, fragen sie sich selber, was wünsche ich mir denn, dass wahr wäre? Die stellt er sich dann auch öfters und muss sich dann eben eingestehen, er wünscht sich, dass das funktionieren könnte. Und praktisch mit diesem Wissen um seinen möglichen Bias geht er dann an die Sache ran und ringt aber tatsächlich immer wieder damit, weil das halt eine sehr, sehr starke Furcht ist, die Furcht vorm Älterwerden.
Aber gerade weil er sich dessen bewusst ist, ist er auch sehr gründlich in seiner Recherche, viel gründlicher, als seine Auftraggeberin es von ihm verlangen würde. Und dadurch kommt er eben in dieses schöne Abenteuer, das ja auch zum Teil in Nordfrankreich spielt, wo sie sich wahrscheinlich richtig gut auskennen.
Naja, geht so, ja.
Und wir dann noch haufenweise Lokalkolorit abkriegen. Und die Beschreibung wunderschöner Mahlzeiten, bei denen ich dann schon beim Lesen Hunger bekomme. Also sehr schöne Details, konnte ich mir super gut vorstellen.
Ja, das ist das mit den Mahlzeiten ist wahrscheinlich tatsächlich ein Einfluss des Lebens in Frankreich. Ja. Da ist verstärkt Augenmerk drauf.
Ja, die Szene sollte man vielleicht nicht gerade lesen, wenn man sowieso schon hungrig ist. Es gab auch ein paar sehr schöne Dinge, zum Beispiel eine sehr schöne Verfolgungsjagd, die ich so noch nicht kenne, die auch sehr zum Humor beigetragen hat. Der Roman ist nämlich keineswegs frei von Humor. Es gibt so Momente, in denen ich schon ziemlich grinsen musste. Also er ist hochunterhaltsam. ich meine, beim zweiten Lesen wusste ich ja, wie es ausgeht. Deswegen konnte mich ja die Spannung nur noch bedingt bei Laune halten. Aber ich wollte natürlich auch schauen, wie haben sie das gemacht, dass ich so bei der Stange bleibe. Der Roman hat ja auch eine klare Struktur. Und das Witzige ist, es gibt ja den Autor, den Ferdursi, der durchbricht nicht wirklich die vierte Wand und fängt an, mit mir zu sprechen, aber er fängt an, laut zu überlegen, an welcher Stelle im Roman wären wir denn gerade? Ah ja, ich sehe, das ist so Dark Night of Soul, das ist jetzt gerade so der richtige Tiefpunkt, und fängt irgendwie an, darüber zu philosophieren. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
Es ist einfach etwas, was für Autoren spaßiger ist als für Zivilisten. Aber ja, das hat mir auch Spaß gemacht beim Schreiben, dass man so merkt, er bewegt sich so in diesen Thrillerbahnen, in denen er sonst immer schreibt. Und das ist so eine Übersprungshandlung von ihm. Das merkt man so, dass er hat jetzt Angst, und dann flüchtet er sich eben in die Heldenreise und sagt, ich bin aber nicht der Held. Der Held ist er. Er muss das jetzt lösen, das Problem.
Andererseits ist er dann auch in größerer Gefahr, denn wenn er nicht der Held ist, dann wäre er ja sterblich. Wenn er denken würde, er wäre, wobei man sich da bei ihnen auch nicht sicher sein kann, aber vielleicht dann erst auf den letzten Seiten, dann wüsste er zumindest, dass er noch eine Weile überleben wird.
Ja, stimmt. Da er sich als Mentorenfigur identifiziert, läuft er eigentlich Gefahr, weil der Mentor sehr oft vor dem dritten Akt stirbt. Ja, das ja. Ist ihm wahrscheinlich entgangen in diesem Moment.
Er hätte sich höchstens noch mehr Sorgen machen können. Das ist auch so ein bisschen das, wo ich Sie gerne ein bisschen deutlicher befragen möchte. Ich habe in den bisherigen Interviews zu diesem Roman wurde eher so auf die Recherche fokussiert. Wie ist das denn mit dem Upload? Was bedeutet das? Oder auch, was bedeutet das philosophisch? Da kommen wir aber vielleicht auch aus Versehen noch hin. Aber was mich vor allem interessiert ist, es gibt ja eine Figurenentwicklung von Weindover, der ist ja am Ende ein bisschen anders als am Anfang. Wie macht man die plausibel und wie halten Sie die Spannung? Wie halten Sie mich beim Lesen an der Stange, dass ich nicht auf Seite 230 aufhöre, was ich durchaus mache, wenn ich das Interesse verliere bei einem Roman, sondern dass ich wirklich bis zum Schluss begeistert dabei bleibe?
Ja, wie mache ich das? Es kann nicht so leicht so rauszuarbeiten. Also ich glaube, der wichtigste Faktor ist, dass ich mich auch beim Schreiben nicht langweilen darf. Ich muss auch beim Schreiben immer Lust haben, praktisch zu erleben, wie es weitergeht. Und das merke ich so manchmal so beim Schreiben, dass ich so in so einen Zustand komme, wo ich sage, wo so irgendwie so Pflicht wird. Jetzt habe ich halt hier noch diesen Plan für Szene 37 und Szene 38, aber es ist irgendwie ist so der Piff raus und dann halte ich immer inne und sage, hier stimmt was nicht. Also wenn's mich nicht danach zieht, das weiterzuschreiben, sondern es eher so erfüllen von, wie soll ich sagen, Tagessoll wird, dann da muss ich irgendwas ändern. Dann bin ich irgendwo falsch abgebogen, habe ich vergessen, etwas zu erzählen, das dann die Frage aufwirft, wie es weitergeht. Also praktisch jede Szene muss sozusagen am Schluss eine Frage in mir als Leser aufwerfen. Ich sage, oh, was passiert, also irgendeine Vermutung, jetzt passiert bestimmt das, oder wie entscheidet er sich, oder irgendeine Art von Frage, die dann auch interessant ist in dem Moment. Ich mache ja schon so Szenenpläne und habe dann da auf meinem Denkbrett die ganzen Bubbles mit den Szenen untereinander stehen, aber die sortiere ich dann öfters um oder sage dann, nee, ich muss es irgendwie ganz anders machen, damit es interessant bleibt beim. Und wie gesagt, ich bin sozusagen der Leser, der sich selber schreibt, was er lesen will oder was er zu lesen hat. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man kann sich einen Plan machen, aber man darf sich nicht sklavisch dran halten. Es ist eigentlich der Normalfall, dass man einen Plan umschmeißt beim Schreiben und auch mehrmals. Weil man weiß zu wenig über den Roman in dem Moment, wo man ihn plant. Er entsteht ja erst durch das Schreiben. Und dann ganz viele Kleinigkeiten, die man so spontan eingefügt hat, verändern das Bild, eröffnen andere Möglichkeiten, müssen eigentlich dann auch neue Ideen provozieren, die besser sein können als die man am Anfang hatte. Also so einen Plan machen und den dann einfach runterschreiben, das ist Malen nach Zahlen, das funktioniert so nicht, sondern es muss ein Abenteuer bleiben, den Roman zu schreiben.
Also sie dürfen selber den Spaß daran einfach nicht verlieren.
Ja, das ist das Wichtigste.
Also wenn wir sagen so, die wichtigste Regel ist, langweile nicht die, die es lesen sollen und sie sind der erste Leser, dann müssen sie sich zuerst nicht langweilen, okay.
Ja, ja.
Im Nachhinein ist es relativ, wenn ich jetzt den Roman anschaue und dann eine Struktur nachträglich drauflege, dann klappt das auf jeden Fall. Dann hat er so die klassischen Momente, jetzt nicht nur Dark Night of the Soul, wobei ich die fast an einer anderen Stelle sehe als der französische Autor. Der Protagonist, der hat ja am Anfang diese Weakness and Need. Er will sich auf gar keinen Fall irren. Er muss alles sich mal prüfen. Und er hadert mit seiner eigenen Sterblichkeit. Ja. Und dann geht er in dieses Abenteuer und macht eben diese Entwicklung durch. Und es gibt ja mehrere Ebenen. Er hat ja nicht nur den Auftrag von Anahid herauszufinden, was hinter diesem lukrativen oder womöglich lukrativen Projekt steckt. Mhm. Er hat ja auch noch zwei andere private Probleme. Erstens ghostet ihn seine Freundin Joan. Die erreicht er quasi nicht, was nicht normal ist. Sie haben zwar diese Fernbeziehung, aber normalerweise kann er sie anrufen oder so. Sie ist Ärztin. Also solange sie jetzt nicht gerade in der Schicht irgendwie viel zu tun hat. Das ist schon mal so ein bisschen ein Geheimnis, was mich auch bei der Stange hält. Und ich frage mich so, warum ist sie so zu ihm? Was war denn da? Verstehe ich gar nicht. Wird ja dann aber natürlich auch aufgeklärt. Und dann ist sein Vater sehr, sehr krank und liegt im Krankenhaus und ist eben in schlimmer Lebensgefahr. Das sind also zwei Dinge, die ihn darüber hinaus noch beschäftigen. Also in seinem Leben ist wirklich extrem viel los.
Ja, das sind ja immer die Situationen, in denen man sich verändert.
Und mir ist eben auch positiv aufgefallen, wie viel ich über James, über den Ich-Erzähler erfahre, auch über seine Kindheit, warum er so viele Sprachen spricht, was ihn geprägt hat, das Verhältnis zum Vater, warum das möglicherweise komplexer ist als das Verhältnis, das andere Menschen zu ihren Vätern haben, weil er ja zwischendurch mehrere Jahre nicht mit ihm gelebt hat und dann wieder mit ihm gelebt hat. Also ich erfahre wirklich viel und das macht es mir dann auch viel leichter, mich in ihn hineinzuversetzen und mich mit ihm zu identifizieren. Er kommt mir dann nicht mehr wie eine Romanfigur vor, die einfach einen Zweck erfüllt, sondern wie ein echter Mensch. Und das ist was ich sehr oft vermisse und was mich immer vertreibt, wenn ich das Gefühl habe, gerade in fantastischer Literatur kann das leider leicht passieren, dass die Figuren nur einen Zweck erfüllen sollen, aber nicht mit Leben gefüllt werden. Und das, da muss ich Ihnen hier das Kompliment machen, dass es jemand, den ich mir vorstellen kann, zu treffen und mit ihm ein paar Biere zu trinken.
Man versucht es natürlich immer, das gelingt nicht immer. Jetzt in seinem Fall war es so, dass all diese Sachen, die er erzählt, auch herleiten, warum er so ist, wie er ist. Und er ist so, weil ich ihn so brauche. Er muss diese vielen Sprachen sprechen, damit er mit dem Raymond Ferdowsi auf Französisch sprechen kann. Er muss diese andere Sozialisation haben, um da seinen Nachrichtendienst da betreiben zu können und so weiter. Und also er war schon so angelegt, dass er so off the grid und nicht so im Durchschnitt ist. Und das muss ja alles irgendwie begründet werden und warum er so ist und glaubhaft gemacht werden. Vielleicht muss ich mal grundsätzlich zu dem Roman sagen, dass die Grundidee, diese zwei Gedankenspiele, die dem zugrunde liegen, dass die mich schon sehr lange verfolgen. Ich wusste aber nicht, wie ich das in eine Geschichte übertragen soll. Ich habe da mit zig Variationen rumgespielt und eigentlich erst dadurch, dass mir eines Tages dieser James Weindorfer als Gestalt und sein Nachrichtendienst eingefallen ist, ist sozusagen Leben in die Sache gekommen. Weil jetzt Gedankenspiele zu erzählen, das wäre sozusagen die Bauanleitung für einen total trockenen Roman, einfach nur Gedankenspiele. Ich hatte das Gefühl, ich muss diese Gedankenspiele in möglichst lebendige Geschichte verpacken, damit man sie überhaupt liest. Zunächst mal, dass man auch möglichst auch versteht, nachvollziehen kann. Und deswegen war ich also sehr darauf verpicht, das ganze lebensecht einzuwickeln, sozusagen wie so ein Medikament, das bitter ist und das man mit viel Zucker umhüllt, damit man es runterkriegt. Und nach sowas hatte ich schon immer gesucht in anderen Zusammenhängen. Da gab es also andere Geschichten, wo dann jeweils die auf diese Gedankenspiele rausgelaufen wären, die sich da so widersprechen. Als dann Weindorf in einem ganz anderen Zusammenhang mir einfach als Figur einfiel mit seiner Zeitung, und habe ich das eben probeweise mal miteinander verknüpft und dann so gemerkt, jetzt geht's los, jetzt fallen mir Figuren ein, weil also einer kann ja nicht die Zeitung allein rauskommen, der braucht ein Team drumherum, der muss irgendwo sitzen, das Ganze muss organisiert sein, muss das Geld irgendwo herhaben, und das hat sich dann sozusagen explosionsartig ausgebreitet, die ganze Crew des Romans ist da entstanden. Allein schon dann zu sagen, okay, ich habe jetzt diese zwei Häuser, die haben dann so und so viel Stockwerke, und wie sind die eingeteilt? Also wie stelle ich mir vor, wie das da drin aussieht und wer wo sitzt und was es da für Abteilungen geben muss? Eine Statistikabteilung, eine Rechercheabteilung, Chefbüros, eine Cafeteria, ein Besprechungsraum, der abgesichert ist und so weiter. Das habe ich mir dann so alles und in dem Maße, wie man das sozusagen konstruiert, entstehen dann auch die Figuren, ich will nicht sagen fast von selber, aber allein schon, wenn man so Namenslisten aufstellt und sagt, was für Leute habe ich da jetzt? Jetzt brauche ich also welche mit verschiedenen Nationalitäten, die auch verschiedene Sprachen sprechen. Einer, der Arabisch kann, einer, der Chinesisch kann und so weiter. Natürlich haben die auch Außenstellen, nicht alle in Amsterdam. Da habe ich mir jetzt dann nicht so viel Mühe gegeben. Aber es ist jedenfalls klar, also wir haben mit 49 Millionen Euro im Jahr kann man eine ziemlich große Organisation unterhalten, und habe danach ausgerechnet, sozusagen, wie viel Gehalt die kriegen damit und wie viele Leute das dann insgesamt sein müssen. Und da hätte man noch wesentlich mehr Figuren einführen können, wenn man wollte.
Ja, nun, man möchte sie wahrscheinlich auch man möchte ja auch die Nebenfiguren plastisch machen. Es gibt ja auch welche, die kommen dann nur zweimal vor oder werden nur zweimal erwähnt oder so. Die muss ich mir dann nicht bis zum Ende merken. Aber es gibt auch welche, die ich mir bis zum Ende merken sollte, die wichtig sind. Und ich fand auch schön, es gibt ja drei Figuren, die hinter dem Projekt Juvatar stecken. Der Peter Young und der Ralf Christian Arnesen und Victoria Watson. Und bei Watson wurde ja sehr schön auch ihre Motivation gezeigt, warum ihr dieses Projekt so wichtig ist. Das fand ich auch sehr plastisch, dass sie so anhand auch eines konkreten Beispieles in ihrem Leben, war ein Musiker gestorben und sie das Gefühl hatte, was für eine Verschwendung, wenn jemand stirbt und all das Talent, das Potenzial zur Kreativität, was er noch alles hätte schreiben können, für Musik schreiben können, das ist weg. Das ist einfach weg und das passiert jeden Tag. Und das machten sie dann über Watson anhand dieses einen Beispiels lebendig. Aber eigentlich merken wir dann beim Lesen so, das ist schon ganz schön oft passiert. Also mein ältestes Kind hat jetzt gerade die Beatles entdeckt, da wäre John Lennon vielleicht ein gutes Beispiel, der früh gestorben ist. So, was für ein Potenzial, was weg ist und wir nicht mehr bekommen haben.
Ja.
Sehr tragisch. Also das kam mir sehr authentisch und glaubhaft vor, warum sie sich da in dieses Projekt so reinkniet und ihr das wichtig ist. Und das ist eben das Schöne, wenn ich etwas lese und es mir dann auch echt vorkommt. Sie hatten mal in einem anderen Interview gesagt, dass sie einen Roman erst anfangen zu schreiben, wenn sie ausreichend viele Ideen zu diesem Roman haben, sodass sie den auch mit Leben füllen können. Das heißt also, ich glaube, eines Menschen Flügel, da waren das 25 Jahre?
Ja, ja.
Wie lange war es hier?
War es nicht so lang. Also wie gesagt, ich hatte diese zwei Grundgedankenspiele schon relativ früh kennengelernt, noch in meiner Studienzeit in einem anderen Jahrtausend, und habe da eben viel drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, es hat nicht immer Gestalt angenommen. Also von dem Moment an, als ich den James Weindorfer ins Spiel gebracht habe, ging es dann relativ schnell. Und eben gerade durch die Notwendigkeit, diese ganze Infrastruktur sozusagen zu konstruieren, haben sich dann sehr viele Ideen ergeben zu den Figuren und zu den Umständen und was man alles bringen kann, wenn man dann so nachforscht über Amsterdam und wie sich's dort lebt und über Agon-Coutainville und so weiter. Da hat sich dann relativ schnell eine ziemliche Fülle an Ideen gegeben. Also es sind genug, wenn man welche weglassen muss. Also man sagt, ja, ich bringe nicht alles unter, sondern ich nehme bloß die besten und die passendsten Ideen.
Also mein Lieblingsteil ist sicherlich der, in dem er mit dem französischen Autor unterwegs ist und sie dieses Abend, also ein Abenteuer nach dem anderen erleben in, ich glaube, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei verschiedenen Ländern, und sie landen dann auch sogar irgendwann in Wien in einem unterirdischen Friedhof, was natürlich schön ist, weil das schön zum Thema des Romans passt.
Ja.
Und das hat auch unglaublich viel Humor und es passieren Dinge, die ich mir richtig vorstellen kann. Sie müssen auch mit wenig bekleidet dann durch ein sehr winterliches Wetter irren und jemanden finden, der ihnen hilft, obwohl sie, naja, wer würde schon zwei dubiosen Männern, die nicht angemessen bekleidet sind, die Tür öffnen? Da muss man ja dann auch erstmal eine Figur finden, zu der das passt. Also das ist schon schön, was so alles passiert. Es hat mich hochgradig unterhalten. Und es ist ja auch letztendlich wichtig, weil der Weindover will ja was wissen von dem Autor.
Mhm.
Und der will es ihm nicht sagen, aus guten Gründen.
Ja,
also
ja.
Brauchen die eine gewisse Zeit, die sie miteinander verbringen. Trotzdem fand ich es halt null vorhersehbar und habe mich sehr gefreut über viele Dinge, die ich nicht habe kommen sehen, wobei ich beim zweiten Mal mindestens an zwei Stellen gesehen habe, du hättest es merken können, hast aber nicht. Einmal, ein oder zweimal wurde es sogar angedeutet. Aber ich habe es trotzdem nicht bemerkt, weil ich abgelenkt war, weil so viel passiert.
Das kommt vor, ja.
Ich wurde auch angewiesen, Sie zu fragen, bauen Sie das nachträglich ein oder haben Sie das so im Griff, dass Sie das gleich von Anfang an so andeuten können?
Nee, sowas. Also Sachen nachträglich einbauen ist ja, finde ich, immer irre schwierig. Also wenn der Lektor sagt, an der Stelle, da müsste man noch das und das erklären, weil ich habe die Sätze schon so schön aufeinander abgestimmt, dass das so eine Einheit ergibt. Jetzt soll ich da was zwischenrein konstruieren, und dann muss ich ja, das reicht ja nicht, das einzusetzen, sondern dann hakt es mit irgendwas, was man vorher und nachher geschrieben hat, da muss man das anpassen. So, das finde ich immer extrem aufwendig. Nee, das, ich versuche schon, also mein Ziel ist eigentlich, bei der ersten Niederschrift schon eine veröffentlichungsreife Endfassung zu haben. Und wo ich also dann bloß in weiteren Durchgängen dann nur so Kleinigkeiten korrigiere, also sich Augenfarben ändern oder irgendwelche oder stilistische Sachen mehr, also irgendwelche Wortdoppelungen unangenehm auffallen und solche Geschichten. Und wenn ich es dann an den Lektor schicke, dann eigentlich immer in der Überzeugung, der kann unmöglich noch was finden. Da täusche ich mich natürlich jedes Mal, aber das ist schon so das Ziel sozusagen, es so vorzubereiten, dass ich es dann gleich richtig hinkriege. Also ich bin keiner, der einen Roman siebenmal neu schreibt. Das habe ich noch nie gemacht.
Das würde wahrscheinlich auch der These widersprechen, die wir eben hatten mit dem sich nicht selbst langweilen.
Ja, ganz entschieden.
Ja. Was mir außerdem gut gefallen hat, da bin ich auch nicht die Einzige, wie ich gelesen habe, ist diese schöne Figur der Vera van Ackeren, die der James von früher kennt, die quasi professionell, naja, überall würde ich nicht sagen, aber ziemlich gut darin ist, professionell irgendwo einzubrechen.
Ja, eine schöne Figur, das stimmt, ja.
Ich habe gelesen, die ist Ihnen während des Schreibprozesses so eingefallen.
Also da war eben die Notwendigkeit, ein bestimmtes Dokument zu finden. Beim Durchgehen verschiedener Möglichkeiten, wie das passieren könnte, habe ich gedacht, also er hat ja quasi jetzt nicht wirklich eine Zeitung, er hat eine Art Nachrichtendienst für reiche Leute. Und Nachrichtendienst und sozusagen Einbrüche, um irgendwelche Informationen zu stehlen, das liegt ja nahe, es ist sozusagen berufsverwandt, also gedacht, er könnte jemand kennen, der das macht. Und ja, und dann ist mir die Vera van Ackeren vor dem inneren Auge erschienen und da quasi drin. Schöne Figur, ja.
Die bringt dann auch gleich so ein bisschen Casual Queerness mit rein.
Ja, das, weil sie einfach eine ungewöhnliche Person ist. Genau.
bei 54 Figuren müsste das ja auch statistisch der Fall sein, wobei wir natürlich nicht über alle so viel erfahren. Aber sie ist ja schon eher eine von den wichtigeren Nebenfiguren.
Naja, und sie, er erinnert sich ja auch, dass sie eine Affäre hatten. Das, von daher, das ist natürlich schon eine andere Situation als jetzt irgend so ein Hacker, der unterm Dach sitzt und zu viel isst.
Ja, also auch bei so vielen Charakteren braucht man eben auch ein paar, die einigen Klischees entsprechen, sonst wäre es ja auch statistisch wieder nicht.
So ist es, genau.
Nicht authentisch, genau. Und sie haben ja mehrere Hacker, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt nur die haben, die man sich mit den Kekskrümeln vor der Brust vorstellt. Und auch sehr schön, der Protagonist hatte einen früheren Job bei einem Detektiv, Freddy Kirk. Und dort hat er so ein paar Tricks gelernt, die ihm später zu Pass kommen. Das ist auch so schön. Dadurch, dass wir so viel über den Ich-Erzähler erfahren, stellen wir das dann auch nicht in Frage, dass er diese Dinge kann. Denn natürlich kann er diese Dinge, wenn er für einen Detektiv gearbeitet hat.
Ja, genau.
Das wäre ja unglaubwürdig, wenn er sie nicht könnte.
Ja, und da sehen wir auch wieder die Verwandtschaft, eben dieser Wunsch, die Wahrheit herauszufinden. Das kann natürlich auch ein Detektiv sein.
Ja, genau. Es ist wirklich schade, dass es diese Zeitung nicht gibt oder wahrscheinlich nicht gibt, denn wir würden möglicherweise nichts darüber wissen, wenn es sie gäbe, denn in dem Roman wissen ja auch nur wenige Leute davon, denn 49 gibt es, die abonniert haben, und wenn man davon erfährt und das gerne abonnieren möchte, dann geht das auch nur, wenn die bisherigen nichts dagegen haben.
So ist es, genau. So ein Club, der natürlich immer unzugänglicher wird, je mehr Mitglieder er hat, weil irgendwann ist dann doch einer dabei, der sagt, nee, also den will ich nicht, dass der dieselben Informationen erhält wie ich. Das beißt sich dann.
Und wir haben ja tatsächlich dann auch sogar die Figur drin, der das dann erklärt wird. Auf eine sehr unterhaltsame Weise, nämlich der neue Klaas Jordan, der hat sich selbst dort beworben und der schreibt aber anders, als es in der Zeitung üblich ist. Vielleicht wollen Sie zu dem noch ein bisschen was sagen.
Ja, also er schreibt so wie emotional und mit manipulierenden Worten und framed die Dinge eben in bestimmten Sinne, weil er irgendwelche Ansichten vertritt, und wenn er dann über ein Politiker oder über eine Entscheidung berichtet, die ihm widerstrebt, dann stellt er die entsprechend emotional gefärbt dar. Also er hat eine manipulative Sprache, keine sachliche Sprache. Und der James Weindorf erklärt ihm, ja, das kann er in normalen Zeitungen machen, aber nicht bei uns. Und er beschwert sich nämlich, ja, aber unsere Zeitung, die liest sich so langweilig. Und wo dann James Weindorf das Beispiel hat, ja, das stimmt zwar theoretisch, aber es ist wie beim Pferderennen. Pferderennen anzuschauen ist langweilig, es sei denn, man hat auf ein Pferd gesetzt, man hat in Interesse investiert, dann wird es auf einmal spannend, und genauso sei das bei den Abonnenten der Weindorf-Overview.
Das Schöne ist, wie geduldig er mit ihm ist, anstatt ihm zu sagen, okay, alles klar, wenn du jetzt so darüber denkst, dann geh doch wieder. Was ja auch, ich meine, es gibt ja Chefs, die sich so verhalten, zu sagen, okay, du passt jetzt nicht zu uns, du musst dich erst ganz schön viel anpassen, bis du zu uns passt. Und dann stellst du uns auch noch in Frage, dann geh doch wieder. Aber so verhält er sich eben nicht.
Also er ist sehr daran interessiert, dass die Leute bleiben, und bedauert jeden, der weggegangen ist, und hat also ein hohes, sozusagen, Familiensinn bezogen auf seine Crew. Was ihn dadurch auch sympathisch macht. Solche Chefs wünscht man sich ja im Grunde.
Ja, ich fand das auch unglaublich sympathisch, weil es wäre ja rein inhaltlich verständlich gewesen, wenn er gesagt hat, naja, dann trennen wir uns halt wieder. Aber er ist nicht nur geduldig mit ihm, er hat auch gar nicht das Gefühl, dass er irgendwie ungeduldig ist, sondern er hat sogar Spaß an dem Austausch. Ja, endlich stellt mich mal jemand in Frage, sodass ich jetzt mal erklären kann, worum es hier geht. So,
ja, ja, ja.
Schön, der Ne? Ja. Er wird gerne in Frage gestellt. Er fühlt sich gar nicht kritisiert, und er ist auch nicht in seinem Ego irgendwie beleidigt, sondern, ah ja, okay, gut, dass du es sagst, dann erkläre ich dir mal, warum das so ist. Richtig schön. Also,
ja, das hat mir Spaß gemacht. Das diskursive Element der Wahrheitssuche spiegelt sich da. Also dem, dass dass man sich der Wahrheit durch widerstreitende Meinungen auch annähert, was heutzutage ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Ja, wenn wir uns nur mit Menschen umgeben, die genau die gleichen Werte haben und genau so denken wie wir, dann wird's schwierig.
Ja, ja.
Dann. Insofern ist der Weindorfer wahrscheinlich froh, dass Klaas Jordan sagt, okay, pass mal auf, ist langweilig und ich habe doch recht. Also das ist doch blöd, wenn die sich so verhalten. Und er dann auch sagt, ja, ja, du hast zwar recht, ich sehe das so wie du, aber deine Meinung hat hier nichts zu suchen. Und naja, die 49 Leute, die das lesen, die lesen es ja deswegen. Die haben ja selbst ihre eigene Meinung. Die sind ja schlau genug, um.
Ja, vor allem sind es alles selber Manipulatoren, also erfolgreiche Leute. Also die in Verhandlungen erfolgreich sind, sind ja Manipulatoren, die kennen sich damit aus und sie hassen es, wenn jemand versucht, sie selber zu manipulieren, von wem sie wollen, dass er sie informiert. Und das erklärt er eben und es ist, glaube ich, das entspricht so der Lebenswirklichkeit.
Eine weitere schöne Idee, die in dem Roman ist, ist das mit dem Public Listeners.
Ja.
Ja, können Sie da vielleicht nochmal ein bisschen eintauchen?
Also das Beispiel, was er an einer Stelle erzählt, das habe ich so tatsächlich erlebt. Ich bin mal auf einer Lesereise in einem Abteil gefahren. Das war so eine Fahrt von einer Stunde. Es waren nicht die Bahnen, es war irgendwie einer von diesen Privatbahnen. Und da saß noch so einer mit mir drin und der hat sich da offensichtlich gelangweilt und hat also über sein Handy, mit seiner Sekretärin alle möglichen Klienten und Fälle, also muss so eine Art, ja, auch so ein Rechtsanwalt mit Vertragsrecht und dann irgendwelche, da hat die Baugenehmigung und da dieses und jenes. Wenn ich das alles mitgeschrieben hätte, ich hätte praktisch nahe seine Klientenliste gehabt und das ist mir so unvergesslich geblieben, wie, also ist schon eine Weile her, das war noch zu Zeiten, als Handys auch noch nicht ganz so verbreitet waren wie heute und noch nicht sozusagen Vorschrift waren, wo mir dann so aufgegangen ist, wie das sozusagen die Wahrnehmung verändert, weil man eben nicht mehr in Telefonzellen telefoniert, sondern in aller Öffentlichkeit. Und so ist das, ist die Idee entstanden, dass die eben von Firmen, die sie interessieren, da Leute hinschicken, die horchen, was die Manager da am Telefon in der Öffentlichkeit besprechen. Um so eine Information.
Da sie es ja immer noch tun.
Ja. Und lautstark und wichtig torisch, ja.
Mir saß mal in der Bahn eine Person gegenüber und die sprach sehr blumig über all die Schönheitsoperationen, die eine Freundin hat vornehmen lassen, die wohl eine berühmte Influencerin bei TikTok oder Insta war, was ich auch befremdlich fand. Und was diejenige, die ja dann auch ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, sicherlich auch nicht möchte, dass der halbe Zug das mithört.
Ja.
Aber nun gut.
Ja, oder
auch wenn man da vielleicht geschäftlich jetzt nicht viel mit anfangen kann.
Ja.
Ja, jedenfalls schöne Idee, hat mir viel Freude bereitet. Vor allem, weil mich solche Leute auch unglaublich nerven, da ich in Zügen sehr gerne lesen möchte.
Mhm.
Und deswegen normalerweise auch ins Ruheabteil gehe, aber das Ruheabteil wird auch nicht von allen so verstanden, wie es von mir verstanden wird.
Ja, ist eher so, da kann man mal in Ruhe telefonieren.
Oh Gott, ja. Ja, ja, ganz schlimm. Stehe ich überhaupt nicht drauf.
Boah.
Ja, genau. Und Sie haben ja jetzt gerade eine Lesereise hinter sich.
Ja, das war Berlin, Leipzig, Erfurt. Dann noch zwei Orte, die nicht so prominent sind, die ich jetzt nicht auswendig weiß. Also praktisch nach der Buchmesse war ich noch eine Woche unterwegs. Und ja, das Buch war immer gut besucht, ausverkauft fast immer. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich signiert habe, aber es waren viele.
Ja, das heißt, das ist wieder ein Buch, das sich einreiht in diejenigen von Ihnen, die sich wirklich sehr, sehr gut verkaufen.
Das hofft man immer, ja.
Das ist schön, das hat es nämlich auch verdient. Das hat mir wirklich große Freude bereitet. Ich fühlte mich von der Tonalität ein bisschen erinnert an, auch wenn das jemand völlig anderes war, an Der Letzte seiner Art. Das übrigens den schönsten ersten Satz hat. Das ist ein sehr schönes Beispiel für einen schönen ersten Satz. Da ich ihn nicht auswendig kann, werde ich ihn jetzt nicht zitieren. Sie können gern, wenn Sie wollen.
Ich kann ihn auch nicht auswendig.
Aber es war irgendwas mit aufzuwachen und zu viel funktioniert gerade nicht.
Ja, ich war schon öfters blind und schon öfters gelähmt, aber noch nie beides gleichzeitig. Und das fängt allmählich an, mir Sorgen zu machen. Sowas in der.
Ja. Also auch ein wunderschöner Ich-Erzähler. Ich habe mich auch gefreut, dass es mal wieder ein Ich-Erzähler war, weil der Ton hat mir sehr gut gefallen und die Art, wie er die Dinge betrachtet. Und er erzählt das ja auch so schön im Nachhinein.
Mhm.
Und was auch schön ist, was wir auch oft haben in Romanen, aber das macht nichts, das macht mir trotzdem immer wieder Spaß, er ist ja nicht reich, er ist jetzt schon gut situiert, aber er ist jetzt jemand, der auch normalerweise mit dem Zug fährt, auch aus klimatischen Gründen, und der fliegt nicht so gerne. Und der hat dann ja seine Momente in der Welt der Reichen, weil Anahit ihm zum Beispiel ihren Jet zur Verfügung stellt und er zum ersten Mal in einem Privatjet fliegt und das noch gar nicht kennt.
Mhm.
Und dann wird das so richtig schön aus seiner Sicht, die ja meiner Lebenswelt deutlich ähnlicher ist als die der Milliardäre, erklärt. Und das fand ich auch unglaublich interessant, weil ich nichts darüber gewusst habe vorher.
Ja, ich auch nicht. Aber einer meiner Leser ist Pilot und Inhaber von einer Firma, die Privatjets, Privatflüge, wo man die buchen kann. Und der hat mich ausgiebig informiert, wie sowas aussieht, und hat es dann auch Probe gelesen und gesagt, ja, da und da, das stimmt noch nicht und das stimmt noch nicht. Also von daher sind diese Passagen fachlich sehr korrekt.
Haben Sie dann am Ende immer so eine kleine Batterie an Probe- oder Testlesenden, die teilweise richtig viel wissen, wie eben diesen jenen Piloten, und die dann geschaut haben, ob das alles passt?
Ja, das ist unterschiedlich. Also wenn ich solche Passagen habe, wo ich mich vertun kann und jemand ist bereit, es dann zu lesen, dann mache ich das. Aber das ist eher der Ausnahmefall. Ist eher so, dass ich jemanden mal gefragt habe und jemand mir was erklärt hat, und biete ich dann immer an, ihn zu erwähnen. Also in diesem Roman haben viele gesagt, nee, möchte lieber nicht erwähnt werden. Sind die Danksagungen etwas kürzer ausgefallen, als sie hätten sein können.
Ja, ich verstehe. Mein Onkel ist Pilot und ich habe mal mit ihm wegen einer Kurzgeschichte darüber diskutiert, ob man in der Luft eine Fassrolle mit einem großen Passagierflugzeug machen kann, ohne dass die Passagiere es merken. Das war auch sehr, 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 sehr schön. Und es stellte sich heraus, ja, aber, und dann gab es ganz viele Eventualitäten, die man bedenken muss, die man natürlich nicht alle in eine Kurzgeschichte packen kann. Also dann das andere Problem ist dann nochmal, das plausibel zu machen.
Ja, also es muss nicht nur wahr sein, es muss auch wahr klingen. Und das widerspricht sich oft. Vor allem, wenn es dann in der Wikipedia anders steht, als es einem die Fachleute sagen, dann hat man dieses Problem der gefühlten Falschheit einer Information.
Ja, das stimmt. Es muss wahr klingen. Und selbst wenn es wahr ist, stellen es manche Leute ja dann trotzdem in Frage. Aber solange die Mehrheit mitgeht und sich nicht rausgekickt fühlt, und wir Science-Fiction-Fans neigen ja dazu, sofort erbost aufzustehen, wenn uns irgendwas nicht plausibel vorkommt, und dann zu jammern, das sei alles nicht so und das könne alles nicht stimmen, aber.
Naja, es gibt ja auch Leute, die die Kugelgestalte Erde bestreiten. Also es gibt keine Tatsache, die nicht irgendjemand fragwürdig findet. Es ist schon eine Sache dann der Mehrheit.
Ich habe noch eine Frage, die ich wurde beauftragt zu fragen, und das werde ich dann jetzt auch machen, denn ich habe kürzlich gelernt, dass es in einem Roman oder auch in egal welcher Geschichte immer nur einen Protagonisten gibt. Hier ist es jetzt ziemlich eindeutig, wer der Protagonist ist. Aber dann wurde mir das Gegenargument genannt. Was ist denn mit eines Menschen Flügel?
ja, das sind jetzt so literaturwissenschaftliche Überlegungen, wo ich sozusagen auch nur den Standpunkt einer Henne im Vergleich zum Lebensmittelbegutachter einnehmen kann. Ich würde sagen, bei eines Menschen Flügel ist der Protagonist diese Welt. Die wird dann jeweils, weil er jedes Kapitel aus einer anderen Perspektive geschildert wird, die wird dann jeweils durch den, sozusagen, die Perspektivfigur gefärbt wahrgenommen. Insofern wird es dann stimmen. Aber man kann auch sagen, ja gut, wenn man so einen Roman hat, in dem es einfach Also ich glaube nicht, dass man das so sagen kann, dass es nur einen Protagonisten geben darf. Das, ich schätze, da lassen sich Gegenbeispiele finden.
Ja, es ging irgendwie, es wurde eine Rezensentin deswegen angezählt, weil sie behauptet hat, es hätte in irgendeinem Buch zwei Protagonisten gegeben. Und ich fühlte mich dann ertappt, weil ich auch nicht der Meinung war, dass das jetzt zwingend so sein muss und habe das dann ein bisschen gegoogelt und offensichtlich ist das eine Meinung, die ziemlich verbreitet ist. Aber ich habe auch nächste Woche zu Gast Alkimira mit Proxy und ich vermute, bei Proxy ist es auch die Landschaft, die der Protagonist ist. Aber ich bin mal gespannt, was Aiki dann dazu sagt.
Ja, also es könnte sein, dass man sagen kann, es gibt eine Figur, die sozusagen dem Thema des Buches am nächsten ist, die sozusagen der wichtigste Protagonist ist. Aber wenn man Figuren hat, die eben auch in die Handlung involviert sind, die Perspektivfiguren sind streckenweise, die sich wandeln, ja, dann sind das halt Protagonisten der zweiten Reihe oder kleinere Dinge, aber ich meine jetzt zum Beispiel bei Sherlock Holmes Geschichten, wer ist jetzt da der Protagonist? Der Erzähler, der ja doch auch immer eine wesentliche Rolle spielt, der Dr. Watson oder Sherlock Holmes. Also man kann sich diese Geschichten nicht vorstellen, dass jetzt Sherlock Holmes seine eigene Sicht erzählt, weil er ist eine Figur, die man nur von außen mit Interesse wahrnehmen kann. Es braucht diese zwei Figuren, also sind sie auch gleich wichtig. Vielleicht nicht für die Ermittlungen, aber für die Geschichten als solche.
Diejenigen, die Geschichten schreiben, können dieses Problem auch total ignorieren.
Ja, sowieso.
Nur diejenigen, die rezensieren, können das nicht so richtig.
Auch diese so Regeln wie, man darf in einer Szene die Perspektive nicht wechseln. Es gibt genug Texte der Weltliteratur, in denen genau das passiert. Wenn man es kann, kann man es immer anders machen. Es muss halt funktionieren und den Leser bei der Stange halten, dann geht's. Also im Prinzip sind alle diese Regeln ja sozusagen im Nachhinein entstanden. Also Leute gucken sich an, dieses Buch ist so toll, wie hat er das gemacht? Wie hat sie das gemacht? Dann analysiert man das und leitet daraus dann Regeln ab. Aber das ist alles im Nachhinein. Und im Nachhinein sieht alles anders aus, weil das ja alles sozusagen im Entstehen entsteht.
Ja, stimmt. Das haben wir auch schon berührt, das Thema. Funktioniert, es ist erlaubt, das, was funktioniert, ist erlaubt. Wenn es funktioniert, dann stellen die Leute das normalerweise auch nicht in Frage. Wenn es nicht funktioniert, dann...
Ja, das ist so, ja. Das ist gewissermaßen tautologisch. Wenn es in Frage gestellt wird, dann hat irgendwas nicht funktioniert. Ja, zumindest in Bezug auf diejenigen, die es in Frage stellen. Das ist aber auch so, ein Roman muss nicht perfekt sein. Das ist das, was ich daran so schätze. Also anders als ein Gedicht beispielsweise. Beim Gedicht, je kürzer es ist, desto wichtiger ist, dass jedes Wort sitzt. Wer nicht so meint, mir gefällt es gerade, dass ein Roman muss nicht perfekt sein. Er muss nur gut genug sein. Er muss so sein, dass man ihn gern liest, aber bis zum Schluss dranbleibt, dass man halt das Gefühl hat, man hat jetzt was gewonnen dadurch, dass man ihn gelesen hat, was man daraus zieht, eine Erinnerung, ein Bild, eine Gestalt, könnte man psychologisch sagen, die man sozusagen mitnimmt ins weitere Leben, dann ist es gut. Und ob da jetzt auf Seite 35 da jetzt eine Wortdoppelung zu viel drin ist oder ein falsches Adjektiv oder sowas, das spielt da keine Rolle.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Sonst würden wir auch viel weniger Romane zu lesen bekommen, wenn wir so penibel sein müssten.
Ja, und würden also viel mehr weglegen auch, weil ja, wie jetzt ein Adjektiv an einer unnötigen Stelle, das weg damit, das macht ja niemand. Man ist ja auch großzügig mit Romanen, weil noch so viel kommt und es der einzelne Fehler nicht so ins Gewicht fällt.
Ja, das stimmt. Es muss nur Hauptsache spannend sein. Wie gesagt, ich bin leider auch inzwischen fast schon berüchtigt dafür, dass ich Romane auch abbreche, auch wenn ich schon halb durch bin oder nur noch eine Stunde Lesezeit übrig ist. Denn mein ältestes Kind und ich, wir haben mal ausgerechnet, wie viele Romane man höchstens in einem Leben lesen kann. Und dann waren wir so erschrocken, dass wir uns sicher waren, es gibt mehr gute. Und wir können sie nicht alle lesen, also lassen wir doch unsere begrenzte Lesezeit da wir ja eben nicht, ne?
Ja, ja.
Der Tod abgeschafft wurde. Sonst wäre es vielleicht anders, dann könnte man noch die schlechten Romane zu Ende lesen.
Nein, es erscheinen ja jedes Jahr mehr, als man in einem Leben lesen könnte. Also selbst ein Unsterblicher, ich habe das zusammen mit Perry Rhodan mal gesagt, selbst ein Unsterblicher kann nicht alle Bücher lesen, weil es einfach der Literaturdurchsatz zu hoch ist.
Ja, okay. Das heißt, es müssten irgendwann mal aufhören, Bücher zu erscheinen, damit man sie nachholen kann.
Ja, und das wünscht sich ja auch niemand.
Nein. Ich habe auch das Gefühl, wenn jetzt sofort das aussterben würde, was ich natürlich sehr bedauern würde, dass ich dann aber trotzdem noch in der Vergangenheit ausreichend viele gute Bücher finden würde, die ich in meinen zukünftigen Jahren lesen könnte. Aber ich glaube nicht, dass da irgendeine Gefahr besteht. Auch wenn einige Leute das vielleicht anders sehen.
Naja.
Es wird schon noch weiterhin von Menschen geschriebene Bücher geben, die ich Lust habe zu lesen.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Vielleicht wird es noch schwieriger, sie zu finden.
Das kann gut sein, ja. Also das ist, was ich mir mal aufging, so der Feind des Self-Publishers sind die anderen Self-Publisher, die so viele schlechte Bücher rausbringen. Also es ist schwierig, ist dort die Perlen ausfindig zu machen, die es ja sicher auch gibt. Und wenn jetzt dann auch die KI dazukommt, die dann pro Stunde 500 Bücher publiziert, dann wird es endgültig schwierig. Und dann werden diejenigen, die so ein Literaturlotse wird dann ein neues Geschäftsmodell. Wir finden die tatsächlich guten Bücher. Wir haben unsere KI, die liest und empfiehlt uns die guten Bücher.
Das ist eine schöne Idee. Literaturlotse. Das ist ein Job für mein ältestes Kind vielleicht. Vielleicht gibt es das dann in 15 Jahren oder so. Ja, cool. Schöne Idee. Ich bin sehr gespannt, welches Buch als nächstes reif wird. Ich habe gelesen, es wird dann etwas völlig anderes.
Immer, ja. Ja, wie gesagt, ich will mich nicht langweilen. Wird was anderes.
Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass der Autor Andreas Eschbach jedes Mal was Neues ausprobiert und irgendwas anders macht als vorher. Und bisher kann ich das bestätigen. Also, dieses Buch ist jedenfalls bei mir sehr gut gelandet. Ich lese es bestimmt nicht zum letzten Mal. Und sobald mein Kind ein bisschen älter ist, das ist nämlich auch Fan, wenn auch eher von den Jugendbüchern.
Das ist auch gut.
Die anderen sind noch ein bisschen zu komplex. Da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen und dann steht es ja da. Es ist da im Regal.
Ja, sehr schön.
Ja, ein Schlusswort.
Hat mir viel Spaß gemacht. Die Unterhaltung hat mir sozusagen die Entstehungsgeschichte des Buchs wieder wachgerufen, die schönen Momente. Also ist ja das Schreiben ist ja eigentlich, dass man eine gewisse Zeit lang mit erfundenen Personen in einer erfundenen Handlung spannende Stunden erlebt. Und das wird für denjenigen, der schreibt, ist es ja ein Teil des eigenen Lebens. Deswegen man sich das vorher immer gut überlegen muss. Mit dieser Geschichte will ich damit ein Jahr meines Lebens verbringen. Und was dieses Buch anbelangt, hat sich's, glaube ich, gelohnt.
Ja, das freut mich zu hören. Ich habe damit natürlich deutlich weniger Zeit verbracht, aber die Stunden, die ich damit verbracht habe, die waren mir auch eine große Freude.
Schön.
Vielen Dank.
Ja, gern.
Einen schönen Tag.
Ja, genau.